NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothee Gerwald. Und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Countdown in Berlin. Die Parteien bereiten sich vor auf die morgige Bundespräsidentenwahl. Schützenhilfe in Paris. SPD-Chef Gabriel unterstützt den Präsidentschaftskandidaten der französischen Sozialisten. Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Die CDU hält sich noch auffällig zurück. Außerdem berichten wir über Proteste in Bochum gegen eine ursprünglich geplante Preisverleihung an den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan, über den Tod des NS-Kriegsverbrechers Demjan Yuk und am Ende unserer Sendung natürlich auch über alles Wichtige vom Sport. Morgen Mittag um 12 Uhr ist es soweit. Dann wählen die 1240 Mitglieder der Bundesversammlung einen neuen Bundespräsidenten zum dritten Mal innerhalb von 3 Jahren. Es gibt wenig Zweifel daran, dass das neue Staatsoberhaupt der Bundesrepublik dann Joachim Gauck heißen wird. Der 72-jährige Bürgerrechtler aus dem Osten wird getragen von einer breiten Mehrheit von CDU, CSU, FDP, SPD und Grünen. Probeabstimmungen oder Zählappelle, wie sie in der Geschichte schon manches Mal gab, erübrigen sich also. Dennoch ist es gute Tradition, dass die Wahlmänner und Wahlfrauen sich bereits am Vorabend treffen und auf das Ereignis einstimmen. Aus Berlin berichtet unser Korrespondent Georg Schwarte.
Für SPD-Fraktionschef Steinmeier ist es ein Déjà-vu, wie er am Abend im Berliner Reichstag sagt. Vor nicht mal 2 Jahren stand er am Vorabend der Bundesversammlung schon mal da. Damals war die Wahl Gaucks ungewisser, die Überzeugung der SPD damals wie heute, den richtigen Kandidaten zu haben, dagegen genauso groß, sagt Steinmeier mit Freude. Und ja,
ehrlich gesagt auch ein bisschen Genugtuung, ja. Wir haben ja vor knapp 2 Jahren mit Argumenten gekämpft und sind nicht ausreichend gehört worden. Dazwischen liegen Erfahrungen, die an diesem heutigen Tage keine Rolle spielen sollen. Deshalb freue ich mich in der Tat, dass jetzt eine breite Mehrheit in der Bundesversammlung gesichert ist.
Alle SPD-Wahlleute würden für Gauck stimmen, so Steinmeier. Am Abend treffen sie sich mit dem Kandidaten ein letztes Mal. Danach wird gefeiert, ohne Gauck. Und er, Joachim Gauck, ist noch nicht mal gewählt. Da gibt es schon reichlich Rat für ihn. Altbundespräsident Roman Herzog empfiehlt dem 72-Jährigen, sich nicht an seinen Vorgängern zu orientieren. Jeder müsse sein eigenes Programm machen. Gauck will genau das und rechnet morgen mit Gegenstimmen. Es habe schließlich im Vorfeld durchaus hier und da gegrummelt, sagt er.
Ich habe mein Leben nicht so angelegt, dass ich everybody's darling werde, sondern habe Konflikte, wo sie mir notwendig erscheinen oder deutliche Worte immer gesagt. Und wenn man so lebt, dann muss man auch damit rechnen, dass das nicht jeder gut findet.
Die Linkspartei zum Beispiel, die sich heute Abend noch einmal mit ihren 124 Wahlleuten und ihrer Kandidatin Beate Klaasfeld trifft, die in Zeiten von Neonazimorden auch als bewusstes Signal zur Kandidatur aufgefordert worden sei, sagt Oskar Lafontaine für die Linkspartei.
Natürlich wissen wir, dass Frau Klaasfeld jetzt nicht einen Schwerpunkt in der deutschen Sozialpolitik hat. Das hat aber auch niemand erwartet. Und wir wissen auch, dass wir keine Mehrheit in der Bundesversammlung haben. Insofern ging es eben darum, ein Zeichen zu setzen. Und ich glaube, das ist gelungen.
Morgen dann wird die 73-jährige Beate Klaasfeld Platz nehmen im Plenum in der ersten Reihe bei der Linkspartei. Joachim Gauck übrigens oben auf der Zuschauertribüne, weil er gleich von FDP, Union, Grünen und SPD vorgeschlagen wurde und sich unten im Plenum deshalb kein streitfreier, geeigneter Platz für den Konsenskandidaten fand. Der NPD-Kandidat Rose samt rechtsextremen NPD-Wahlleuten sitzt übrigens in der letzten Reihe gleich neben der Tür. Die Grünen jedenfalls freuen sich heute Abend bereits auf Gauck. Der stellt sich zur Stunde den 147 Wahlleuten der Grünen vor, bevor die am Abend ein bisschen feiern, dass es morgen wahrscheinlich einen neuen, anderen Bundespräsidenten gibt, sagt Fraktionschefin Künast.
Ich hoffe, dass Joachim Gauck aus dem Amtssitz des Bundespräsidenten einen Ort der Debatte macht. Ein Ort, an dem alle willkommen sind und wo er Vorgaben macht, Steine ins Wasser wirft, damit sie Ringe entwickeln.
Große Erwartungen schon jetzt an den 72-Jährigen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland sieht derzeit 2 zentrale Themen für Gauck. Innenpolitisch die Neonazimorde, außenpolitisch die angespannte Lage in Nahost. Bei der FDP, bei der heute ebenfalls die 136 Wahlleute zusammentreffen, hoffen sie auf einen Bürgerpräsidenten. Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger nennt Gauck empathisch, unprätentiös, staatsmännisch und bürgernah zugleich. Und auch bei der Union heute Vorfreude auf einen Kandidaten, den die Kanzlerin ursprünglich nicht wollte. Günther Helge Strickstrack, der älteste Wahlmann der Bundesversammlung, ein 90-jähriges CDU-Gründungsmitglied aus Celle, begrüßte am Abend Joachim Gauck vor dem Saal der Unionsfraktion.
Ich bin sehr glücklich, dass ich dabei sein darf. bei Gelegenheit erzählen wir mal ein bisschen was von den alten Zeiten.
Danke schön.
Herr Strixer,
vielen herzlichen Dank,
da komme ich gleich mal kurz mit.
Ja,
das ist uns eine Ehre. Jetzt machen Sie mal mit dem Bundespräsidenten.
Können wir noch ein Bild haben?
Die Kanzlerin kam mit dazu, ein Foto mit Gauck, Merkel und dem Mann, der einst mit Adenauer die CDU gründete, Günther Helge Strickstrack. Morgen sind da noch ein paar prominente Wahlleute mit dabei, neben Senta Berger, dem Regisseur Wortmann und dem Schauspieler Jan-Josef Liefers, auch der Comedian Ingo Appelt sowie Friede Springer. Die CDU Berlin übrigens freut sich über den Coup, Otto Rehhagel als Wahlmann gewonnen zu haben. Der SPD-Fraktionschef und Fußballfan Steinmeier kommentierte das am Abend eher lästerlich.
Das weiß ich nicht, ob die das nach dem letzten Spiel von Hertha BSC auch so sehen.
Die Stimmung vor der Präsidentenwahl, Georg Schwarte berichtete. Auch in Frankreich wird bald gewählt und dort ist François Hollande, der Chef der französischen Sozialisten, der gefährlichste Herausforderer für Nicolas Sarkozy. Da es jedoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu werden scheint, ist auch Hollande für jede Unterstützung dankbar, unter anderem für die befreundeter Sozialisten und Sozialdemokraten aus dem Ausland. Johannes Duchow hat ihn auf einer Wahlkampfveranstaltung in Paris erlebt.
Europas Landkarte ist schwarz, denn nur vier kleine Länder wie Dänemark, Österreich oder Belgien haben sozialdemokratische Regierungschefs. Noch ist Europa schwarz, hoffen Sozialisten und Sozialdemokraten, und ihr Hoffnungsträger heißt François Hollande. Denn wenn der im Mai die Wahl in Frankreich gewinnt, wäre das erste große sozialdemokratische Land in Europa. Die Sozialisten hoffen, dass auch Deutschland 2013 und Italien folgen werden. Dort könnte dann PD-Chef Pierluigi Bersani Ministerpräsident werden. Denn so Bersani, das Zeitalter der Konservativen à la Merkel, Sarkozy und Berlusconi in Europa ist zu Ende. Sie waren es, die das Schicksal Europas gelenkt haben, in Frankreich, in Deutschland oder Italien. Sie haben ihre Ideen und ihre Werte gesät. Die Ernte ist eine Katastrophe, ein Desaster.
Un disastro!
Zwei Tage haben die Sozialdemokraten ihre Position für das gemeinsame Europa abgestimmt. SPD-Chef Sigmar Gabriel:
Die gemeinsame Haltung von François Hollande und allen Sozialdemokraten aus Europa ist, dass wir neben dem Thema Haushaltsdisziplin etwas für Wachstum und Beschäftigung im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit tun müssen und dass wir vor allen Dingen die Finanzmärkte endlich am Abbau der Verschuldung beteiligen.
Konkreter müssen sich die Sozialisten zu Hollands Forderung verhalten, den europäischen Fiskalpakt neu zu verhandeln. Das Abkommen, das zurzeit in fast allen europäischen Staaten zur Ratifizierung durch die Parlamente ansteht, will Hollande nicht. Hinzukommen soll ein Pakt für Wachstum und Beschäftigung. Ein schwieriges Thema, besonders für den deutschen Sigmar Gabriel. Und während Hollande ganz klar feststellt, mit ihm werde es kein französisches Ja geben, ist Gabriels Stoßrichtung nicht so deutlich.
Wir stimmen darin überein, dass der europäische Fiskalpakt in seiner jetzigen Form zu einseitig ausgerichtet ist und dass er dringend durch eine gemeinsame europäische Wachstums- und Beschäftigungsinitiative ergänzt werden muss. Das ist die richtige Position der Parti Socialiste und von François Hollande.
François Hollande selber ficht das ohnehin nicht an. Er war der Erste, der ein neu ausgehandeltes europäisches Abkommen in Frage gestellt hat. Jetzt folge ihm Nicolas Sarkozy und wolle plötzlich mit dem Schengen-Vertrag auch die offenen Grenzen in Europa in Frage stellen. Seine Politik dagegen, so Hollande, sei zutiefst pro-europäisch. Ich werde ein hartnäckiger Vertreter der Interessen Frankreichs sein und gleichzeitig ein entschlossener Vertreter Europas. Denn wenn ich hier in Frankreich Beschäftigung, Wachstum, Solidarität und Steuergerechtigkeit verteidige, dann diene ich auch den Interessen Europas. Denn auch hier warten die Leute auf Wachstum, Arbeitsplätze, Gerechtigkeit und Solidarität. Die Bilanz des SPD-Politikers Martin Schulz, des deutschen Präsidenten des Europäischen Parlaments: Ziehen Sie das Wahlkampfgetöse ab, dann haben die Sozialdemokraten einen wichtigen Schritt zu einer neuen Europapolitik gemacht. Und das ist es, was zählt.
Mit Spannung erwartet wurde heute der erste öffentliche Auftritt der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel vor ihrer Partei, genauer gesagt dem Evangelischen Arbeitskreis der Union, nachdem der Landtag in Nordrhein-Westfalen sich überraschend aufgelöst hatte. Zumal auch CDU-Spitzenkandidat Norbert Röttgen kam. Ein bisschen Wahlkampf lag da in der Luft. Von der Veranstaltung in Siegen berichtet Brigitte Krämer.
Der Termin für den Festakt zum 60-jährigen Bestehen des evangelischen Arbeitskreises in der CDU-CSU stand zwar seit Wochen fest, es wurde dann überraschend das erste Wochenende im nordrhein-westfälischen Wahlkampf. Aber die Bundeskanzlerin sprang dem CDU-Spitzenkandidaten Bundesumweltminister Norbert Röttgen nicht bei. Sie konzentrierte sich in ihrer Festrede vor rund 1000 CDU-Mitgliedern in Siegen auf Grundsätzliches, die Verantwortung der evangelischen Christen in der Politik. Vor diesem Hintergrund warb sie für ihre Europapolitik.
Wenn wir für unsere Anliegen, für diese Prägung aus dem christlichen Glauben heraus über die Würde des Menschen Stimme und auch Einfluss haben wollen, dann gebietet es uns, sich uns in Europa, einem Europa der gleichen Werte, auch gemeinsam zu handeln.
Auch Finanzminister Wolfgang Schäuble verteidigte die Europapolitik der Regierung.
Wenn wir uns für Europa, auch für die europäische Währung engagieren, dann brauchen wir uns gar nicht als die großen Samariter aufspielen. Wir nehmen schlicht und einfach nach sorgfältiger Erwägung unsere Verantwortung, so gut wie es uns gegeben ist, wahr, nicht mehr und nicht weniger.
Von den Kirchen wünschte sich Angela Merkel Ratschläge. Aber die Kirchen sollten nicht auf alle Fragen der Politik konkrete Antworten geben wollen.
Würde jede politische Frage zu einem verbindlichen Glaubensentscheid erhoben, besäßen die Abgeordneten in den Gemeindeparlamenten, den Landtagen und im Deutschen Bundestag ja gar keine Entscheidungsfreiheit mehr. Und nicht umsonst haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes entschieden, dass die Abgeordneten nur ihrem Gewissen unterworfen sind.
Der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Nikolaus Schneider, hatte zuvor konkrete politische Entscheidungen angemahnt. Zum Beispiel zum Schutz des Sonntags. Der Mensch werde zum Sklaven, wenn Arbeit seine ganze Existenz bestimme. In den kommenden Jahren werde die Politik für neue Fragen neue Lösungen finden müssen, erklärte die Bundeskanzlerin. Das gelte für neue Verfahren in der Gentechnik ebenso wie für die sich verändernde Gesellschaft in Deutschland.
Wie suchen wir denn noch nach einem Verhältnis auch zu dem Islam, wissend, dass die Zahl der Muslime in Deutschland steigen wird? Und wie viele Kompromisse machen wir da? Wie viel reden wir drüber weg oder wie viel diskutieren wir wirklich um dieses unterschiedliche Verständnis von der Würde des einzelnen Menschen?
Norbert Röttgen nutzte das Jubiläum dann doch zu einem Wahlkampfstatement, wenn auch ohne Angriffe auf die noch amtierende rot-grüne NRW-Regierung. Er wolle eine geistige und politische Auseinandersetzung zum Thema Schulden mit seinen Wettbewerbern führen.
Und genauso wie es ökonomisch, politisch und ethisch falsch ist, Ökoschulden zu machen, so sehr ist es ökonomisch, politisch und ethisch verfehlt, Finanzschulden zu machen. Wir müssen das Schuldenleben insgesamt beenden.
Evangelische Verantwortung bedeutet verantwortungsvoll wirtschaften, sagte der Katholik Norbert Röttgen. Man müsse versuchen, die Welt aus den Augen unserer Kinder zu sehen.
Bleibt sie oder wird sie abgeschafft? Die Praxisgebühr, die den Krankenkassen jährlich Einnahmen in Höhe von 2 Milliarden Euro zusätzlich beschert, sorgt in der schwarz-gelben Koalition weiter für Streit. Aus den Reihen der Union hieß es heute, die Sache sei entschieden, die Gebühr werde nicht abgeschafft. Beim Koalitionspartner FDP reagierte man verschnupft. Katja Kettner fasst den aktuellen Stand zusammen.
Praxisgebühr soll bleiben. So titelte die Bild-Zeitung in ihrer Samstagsausgabe auf Seite 1. Der Streit sei nun beigelegt, man habe sich auf einen Fortbestand der Gebühr geeinigt. CDU-Gesundheitsexperte Jens Spahn bestätigte in der Info diesen Bericht. Doch prompt kam ein Dementi aus dem Bundesgesundheitsministerium. Das sei nicht korrekt, sagte eine Ministeriumssprecherin. Man berechne vielmehr verschiedene Modelle zur Entlastung der Versicherten und Minister Daniel Bahr favorisiere das Modell, die Gebühr abzuschaffen. Auch sein Parteikollege und FDP-Bundestagsfraktionschef Rainer Brüderle sorgt für weiteren Diskussionsstoff. Die Praxisgebühr sei mit viel Ärger verbunden und man könne sie zumindest für 2 bis 3 Jahre aussetzen, erklärt er in der Hamburger Morgenpost. Die Union aber lehnt die Aussetzung oder gar das Ende der Gebühr schlichtweg ab. Stattdessen brachte sie eine Senkung des Krankenkassenbeitrags um 0,1 Prozentpunkte ins Gespräch. Doch auch dieser Vorschlag sei vorerst vom Tisch, sagte CDU-Gesundheitsexperte Spahn. Möglicherweise werde darüber aber im Sommer erneut gesprochen. Die Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen, Doris Pfeiffer, sieht hingegen überhaupt keinen Grund, über die Ausschüttung von Geldern oder die Kürzung von Bundeszuschüssen zu reden. Dafür sei die Höhe der Rücklagen bei den Krankenkassen noch zu gering.
Heute Abend sollte der türkische Präsident Erdogan in Bochum mit einem Preis ausgezeichnet werden, mit dem Steiger Award, wegen seines Engagements für Europa, für die deutsch-türkische Freundschaft, für Menschlichkeit und Toleranz. Die Laudatio wollte Altkanzler Gerhard Schröder halten. Doch Erdogan hat abgesagt, wegen des Absturzes eines türkischen Militärhubschraubers in Afghanistan. In Bochum gab es dennoch mehr als 20.000 Menschen, die gegen die inzwischen abgesagte Preisverleihung protestierten. Olaf Biernat hat die Demonstration für uns beobachtet.
Lautstark haben die Erdogan-Gegner in Bochum gegen den türkischen Ministerpräsidenten demonstriert. Nahezu alle Ränge des Ruhrstadions waren gefüllt. Die Demonstranten hielten Transparente hoch und jubelten während verschiedener Reden. Dass der türkische Ministerpräsident seinen Besuch kurzfristig abgesagt hatte, hat die vielen Erdogan-Gegner nicht von ihren Protesten abbringen können.
Ja, ich denke, das ist eine Demonstration, die wir auch in Rampenlicht bringen sollten, dass er auch zu spüren bekommt, dass wir hier sind, auch wenn er nicht kommen sollte. Es zeigt einfach nur Schwäche vom Ministerpräsidenten, dass er heute nicht kommt. Aber wir sind trotzdem da und protestieren trotzdem weiter.
Er ist einfach kein gerechter Ministerpräsident, übersieht einfach Völkermörder, gibt sie nicht zu und schaut weiterhin zu, wie sie gemacht werden.
In meinen Augen ist das ein antidemokratischer, fundamentalistischer Person, der außer seiner Sache, was der richtig findet, die anderen Sachen gar nicht toleriert.
In einem Protestzug zogen die Demonstranten zum Europaplatz vor dem Bergbaumuseum, wo es eine Abschlusskundgebung gab. Der größte Teil der Protestierenden waren Aleviten, die aus ganz Deutschland und sogar aus Nachbarländern nach Bochum gekommen waren. Aber auch Kurden, Armenier und Vereine und Verbände haben protestiert. Sie alle eint eins, sie halten die Politik Erdogans für menschenunwürdig, sagt der Sprecher der alevitischen Gemeinde Ali Dogan.
In der Türkei werden bis heute die Minderheitenrechte kaum umgesetzt. Herr Erdogan ist in der Öffentlichkeit bekannt geworden als jemand, der Reformen umgesetzt hat. Das sind aber alles nur Scheinreformen. Tatsächlich sieht es so aus, dass die Minderheiten in der Türkei immer noch Repressalien fürchten müssen. Das kann nicht sein. Insbesondere kann das nicht sein, dass aus Europa der Blick in die Türkei so verblendet ist.
Der türkische Ministerpräsident hatte seinen Besuch in Bochum kurzfristig abgesagt. Als offizieller Grund wurde der Absturz eines türkischen Militärhubschraubers in Afghanistan genannt. Eigentlich sollte Erdogan am Abend den Steiger Award entgegennehmen. Der Preis zeichnet Persönlichkeiten für Toleranz und Menschlichkeit aus. Doch das halten die Erdogan-Gegner für eine Farce. Deshalb waren Zehntausende ins Ruhrgebiet gekommen. Laut Polizeisprecher Axel Pütter blieb bis zum frühen Abend alles friedlich.
Im Bochumer Ruhrstadion war eine der größten Veranstaltungen. Da waren etwa 22.000 Teilnehmer. In der Bochumer Innenstadt sind etwa 500 Teilnehmer von verschiedenen Demonstrationen. Wir haben überhaupt keine Hinweise darauf, dass es in irgendeiner Form unfriedlich ausgehen könnte. Wir sind natürlich entsprechend vorbereitet. Falls es irgendwo zu Störaktionen kommen sollte, dann sind wir natürlich da.
Die alevitische Gemeinde geht von einer noch höheren Teilnehmerzahl aus und sprach von 26.000 Demonstranten. Die Organisatoren des Steiger Awards haben mittlerweile bekannt gegeben, den Preis auch nicht nachträglich an den türkischen Ministerpräsidenten zu verleihen. Die Kategorie wurde ersatzlos gestrichen. Ungeachtet dessen findet am Abend die Preisverleihung der Steiger Awards in Bochum statt. Geehrt werden unter anderem Königin Silvia von Schweden und der Musiker Lou Reed.
Die Opposition in Syrien erhält offenbar militärische Unterstützung aus dem Ausland. Saudi-Arabien liefert nach Angaben eines Diplomaten Waffen an die Freie Syrische Armee, FSA, die von Deserteuren gegründet wurde und bisher den Truppen von Machthaber Assad kaum etwas entgegenzusetzen hatte. Bei mehreren schweren Explosionen im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus kamen heute allerdings erneut mindestens 27 Menschen ums Leben, 140 wurden verletzt. Nach Angaben des Staatsfernsehens waren Gebäude der Polizei und eines Geheimdienstes das Ziel von Anschlägen. Einzelheiten von Peter Steffe.
Vom Gebäude des syrischen Geheimdienstes der Luftwaffe steht nur noch das Grundgerüst. Die ganze Außenfassade wurde durch die Wucht der Detonation am frühen Morgen weggerissen. Von der Straße aus sind die einzelnen Stockwerke erkennbar. Das zeigt jedenfalls das syrische Fernsehen. Davor Schutt und zerstörte Autos. Dort, wo offenbar das mit Sprengstoff beladene Fahrzeug gestanden hatte, ist ein tiefer Krater im Asphalt. Die Überreste des Wagens ein paar Meter weiter, ein verbogenes und ausgebranntes Blechgerippe. Auch vor dem Gebäude der syrischen Sicherheitskräfte, wo heute früh um 19:30 Ortszeit die zweite Autobombe hochgegangen ist, sieht es ähnlich aus. Das staatliche Fernsehen zeigt auch Bilder aus einem Krankenhaus in Damaskus. Ärzte versorgen Zivilisten, behandeln Splitterverletzungen an Armen und Beinen, nähen bei den Opfern Wunden, verbinden sie. Ich habe erst keine Stimmen gehört, erzählt eine Frau unter Tränen. Dann hat mein Mann zu schreien angefangen. Mein Bein blutete, während ich versuchte, den Schutt von ihm runterzuräumen. Ich wollte auch sicher gehen, dass meinen Kindern nichts passiert ist. Ob ihr Mann und die Kinder, die offenbar unter Trümmern eines Gebäudes verschüttet waren, den Anschlag überlebt haben, wird in dem Bericht des staatlichen Fernsehkanals nicht gesagt. Dagegen kommt ein Arzt zu Wort, der offenbar die Versorgung der Verletzten in dem Krankenhaus koordiniert. Bei uns sind rund 40 Patienten mit unterschiedlichsten Verletzungen eingeliefert worden. Knochenbrüche, Schnittwunden und Quetschungen. Wir haben sie medizinisch versorgt. Es waren auch viele Kinder unter den Verletzten. Die meisten Opfer sind Kinder und alte Menschen. Wer hinter den beiden Anschlägen von heute Morgen steckt, ist nicht klar. Von staatlicher Seite hieß es nur, Terroristen seien dafür verantwortlich. Wer damit genau gemeint war, wurde nicht gesagt. Während es im Land auch heute offenbar heftige Gefechte gab, kündigte ein hochrangiger Diplomat an, dass Saudi-Arabien die syrischen Aufständischen bewaffnen werde. Militärgüter seines Landes seien bereits über den Landweg über Jordanien zu der von Deserteuren gegründeten Freien Syrischen Armee unterwegs, zitierte ihn die Nachrichtenagentur AFP. Über die Art der Waffenlieferung machte er keine Angaben. Während Saudi-Arabien und Katar, die als schärfste Gegner des syrischen Präsidenten Assad gelten, eine Bewaffnung des Widerstandes befürworten, lehnen dies westliche Staaten ab.
Der US-Soldat, der am vergangenen Sonntag in Afghanistan bei einem Amoklauf 16 Menschen getötet haben soll, ist inzwischen von Kuwait aus in die USA geflogen worden, wo ihm der Prozess gemacht werden soll. Der Mann, dessen Name inzwischen bekannt ist, kommt aus einem kleinen Ort im Staat Washington. Ein Bericht von Anna Engelke.
Robert Bales heißt der US-Soldat, der am vergangenen Sonntag 16 afghanische Zivilisten erschossen haben soll. Der 38-jährige Unteroffizier ist inzwischen in den USA angekommen. Er sitzt in einer Einzelzelle im Militärgefängnis von Fort Leavenworth in Kansas in Haft. Angeklagt ist er bisher noch nicht. Nach Angaben seines Anwalts ist Bales in seinen früheren Einsätzen im Irak zweimal verletzt worden. Einmal durch einen Autounfall am Kopf und dann später am Fuß. Ein Teil seines Fußes sei amputiert worden. Ob sein Mandant an posttraumatischen Belastungsstörungen gelitten habe, wisse er nicht, so der Anwalt. Aber der Unteroffizier habe nicht nach Afghanistan verlegt werden wollen. Sein insgesamt vierter Einsatz innerhalb von 11 Jahren. Die Nachbarn des 38-Jährigen im US-Bundesstaat Washington sind fassungslos. Sie können nicht glauben, dass der zweifache Familienvater das Massaker in Afghanistan begangen haben soll. Die Nachbarn beschreiben Bales als freundlichen und lebenslustigen Mann, als Familienmenschen, liebevoll mit seinen zwei kleinen Kindern und seiner Frau. Die Familie des mutmaßlichen Amokschützen ist bereits am Montag aus ihrem Haus ausgezogen und lebt jetzt vor Neugierigen geschützt auf dem Kasernengelände Lewis McCord in der Nähe von Seattle.
Der 91-jährige Kriegsverbrecher John Demjanjuk ist gestorben. Er lebte zuletzt als Pflegefall in einem oberbayerischen Altenheim. Erst im vergangenen Jahr war er zu 5 Jahren Haft verurteilt worden, schuldig gesprochen wegen der Beihilfe zum tausendfachen Mord an Juden im Vernichtungslager Sobibor. Nach dem Krieg war es Demjanjuk zunächst jahrzehntelang gelungen, unerkannt in den USA zu leben. Ein Rückblick von Henning Pfeiffer.
Das Münchner Landgericht hielt es für bewiesen. Ivan Demjanjuk, der sie später John nannte, hat im Konzentrationslager Sobibor Beihilfe geleistet zum Massenmord an 28.000 Juden. Als Kriegsgefangener habe sich der gebürtige Ukrainer zu einem Hilfswilligen der SS ausbilden lassen. 1943 sei er als Wächter im Vernichtungslager Sobibor eingesetzt gewesen. Möglichkeiten zur Flucht habe er nicht genutzt, so das Gericht. Vielmehr sei er an allen Stationen des Vernichtungsprozesses beteiligt gewesen. 5 Jahre Haft, so das Urteil im Mai vorigen Jahres und damit 1 Jahr unter der Forderung von Staatsanwalt Hans-Joachim Lutz. Dieser sagte nach dem Urteil:
Die Beweisaufnahme hat deutlich gezeigt, dass der Angeklagte zunächst Opfer deutscher Aggression war, dann aber in vollem Bewusstsein zum Täter geworden ist. Er hätte sich dem Dienst im Vernichtungslager Sobibor entziehen können, das hat er allerdings nicht getan. Er war an der Vernichtung maßgeblich beteiligt.
Angehörige und Überlebende nahmen den Richterspruch mit Erleichterung auf. Für den früheren Sobibor-Insassen Jules Chelvis war das Urteil wichtiger als die Strafe.
Für mich muss er verurteilt worden oder ohne Strafe auflegen. Das heißt, wenn er verurteilt wird, in meiner Gedanke,
dann kann er nach dem Prozess in ein Altersheim in Deutschland weiterleben.
Und so kam es auch. John Demjanjuks Verteidiger Ulrich Busch beantragte beim Bundesgerichtshof die Revision des Urteils. Es ist deshalb bis heute nicht rechtskräftig. Busch hatte auf Freispruch plädiert. Es sei nicht einmal erwiesen, dass Demjanjuk überhaupt im Lager Sobibor eingesetzt war. Der Anwalt nach dem Urteil.
Es muss jetzt für eine Bleibe für meinen Mandanten gesorgt werden. Seine Haft wird wohl auf immer vorbei sein und das Verfahren wird natürlich weiter durch die Revision gehen. Aber mein Mandant wird wohl keinen Tag mehr im Gefängnis erleben.
John Demjanjuk wurde in ein Pflegeheim nach Bad Feilenbach in Oberbayern verlegt. Dort sollte er so lange bleiben, bis der Bundesgerichtshof über den Antrag der Verteidigung entschieden hatte. Demjanjuk war nach dem Krieg US-Staatsbürger und für den Prozess nach Deutschland ausgeliefert worden. Die amerikanische Staatsbürgerschaft wurde aberkannt. Ein US-Bundesgericht lehnte seinen Antrag auf Wiedererlangung ab. Eine Rückkehr in die USA war damit ausgeschlossen. Mit dem Tod von John Demjanjuk wird ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen ihn zu den Akten gelegt. Es ging um die mögliche Beteiligung an der Ermordung von 5000 Menschen im oberpfälzischen Konzentrationslager Flossenbürg. Dort soll Demjanjuk in den Jahren 1943 und 1944 als Wachmann tätig gewesen sein. Für die Justiz ist der Fall Demjanjuk beendet. Damit liegt es an den Historikern, seine Rolle in der Geschichte einzuordnen.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Und das ist heute eine ganze Menge. Formel 1, Biathlon und natürlich die Spiele der Fußball-Bundesliga. Arndt Brausen ist im Studio.
Und wir schauen als erstes in die Fußball-Bundesliga. Dort spielt der FC Bayern München seit 6:30 bei Hertha BSC und führt bereits mit 3:0. Die Bayern sind auch gefordert, denn Borussia Dortmund hat vorgelegt. Gegen stark ersatzgeschwächte Bremer gelang dem BVB ein knapper 1:0 Erfolg. Sabine Töpperwien mit den Einzelheiten.
Der Mann des Nachmittags, Shinji Kagawa. An seinem 23. Geburtstag traf der Japaner schon in der 7. Minute per Kopf zum entscheidenden 1:0. Danach hatte er 3 weitere hochkarätige Möglichkeiten, den deutschen Meister und der Trainer Jürgen Klopp frühzeitig auf die sichere Siegestraße zu bringen. Aber sein Schuss landete am Pfosten oder er hatte Pech. Bremen taute in der zweiten Halbzeit auf, spielte etwas mutiger, etwas ballorientierter und machte Dortmund bis zur letzten Sekunde das Leben so richtig schwer.
Und wir bleiben noch kurz in der Spitzengruppe. Borussia Mönchengladbach hat das Westduell bei Bayer Leverkusen für sich entschieden. Ein spätes Tor von De Camargo bescherte dem Team um Marco Reus einen 2:1-Sieg.
Wir haben, glaube ich, sehr gut angefangen, haben direkt das 1:0 gemacht, haben das Spiel dann aber außer Hand gegeben. Und dann kriegen wir den verdient dann das 1:1, weil Leverkusen mehr Druck gemacht hat. Wir haben vorne die Bälle nicht gehalten. Und dann war das Spiel wieder offen und wir wollten unbedingt aber noch das zweite Tor machen. Und zum Glück ist es uns gelungen.
Und damit geht der Blick weit nach unten zum taumelnden Bundesliga-Dino. Der Hamburger SV hat gegen den SC Freiburg mit 1:3 verloren und rutscht immer tiefer zurück in den Abstiegskampf. Trainer Thorsten Fink glaubt aber nicht, dass es richtig brenzlig wird.
Ich bin ganz sicher, dass die Mannschaft das schafft, weil erstmal haben wir noch alles in den eigenen Händen und sie hat schon gezeigt, dass wir es können und das stimmt mich weiter zuversichtlich.
Und noch einen 3:1 Auswärtssieg hat es gegeben. Der VfL Wolfsburg gewann so beim 1. FC Nürnberg und feierte seinen 2. Erfolg auf fremdem Platz. Der FC Augsburg gewann 2:1 gegen Mainz 05. In der 2. Liga hat der SC Paderborn einen Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen müssen. Die Paderborner verloren 0:4 in Ingolstadt. Greuther Fürth festigt dagegen die Tabellenführung durch einen 4:1-Sieg bei 1860 München. Morgen hat das Warten für die Formel-1-Fans ein Ende. Die neue Saison beginnt mit dem großen Preis von Australien und das Qualifying heute endete mit einer großen Überraschung. Weltmeister Sebastian Vettel war weit weg von der Spitze. Volker Hirt berichtet aus Melbourne.
Bester Deutscher Michael Schumacher auf Startposition 4. Das ist gleich zweimal eine Überraschung. Erstens war sein Teamkollege Nico Rosberg mal nicht schneller. Er startet 3 Plätze dahinter. Und Sebastian Vettel ist nur 6. Nach langer Zeit also mal wieder mittendrin im Starterfeld. Die Kräfteverhältnisse haben sich verschoben. Red Bull steht nicht mehr an der Spitze. McLaren hat das Zepter übernommen und steht mit Lewis Hamilton und Jenson Button in der ersten Startreihe.
Das Rennen startet morgen um 7 Uhr. Eine deutsche Erfolgsmeldung kommt aus Chanty-Mansijsk. Biathletin Magdalena Neuner hat den Gesamtweltcup gewonnen. Dafür reicht ihr im Verfolgungsrennen heute Rang 4.
Klar, es ist total schön, dass sie jetzt weiß, dass der Gesamtweltcup schon in Sack und Tüten ist. Auf der anderen Seite möchte ich schon den Wettkampf morgen auch nochmal gut machen. Es ist mir schon wichtig, also den letzten Wettkampf nochmal motiviert anzugehen und ehrgeizig daran zu gehen. Und erst, glaube ich, wenn der Wettkampf morgen rum ist, dann wird so die große Euphorie und die große Freude ausbrechen. Vielleicht mit ein paar Abschiedstränen, aber mal schauen, ich lasse mich überraschen.
Morgen finden zum Saisonfinale die Massenstartrennen statt, auch für die Männer, bei denen Arndt Peiffer heute in der Verfolgung Zweiter wurde, hinter dem Weltcup-Gesamtsieger Martin Fourcade.
So viel vom Sport und soweit auch das Echo des Tages. Wir, Ant Borsen und ich, wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon war Dorothee Gerwald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.